Was für Kerle, der Profamilia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich wirklich lange hin und her überlegt. Klar war, bei einem Profamilia-Podcast sollte es ja auch irgendwann mal um das Thema Sexualität gehen. Aber was zum Thema männliche Sexualität zu machen ist wie: Mach mal was zu Rassismus oder Australien. Keine Chance. Das Thema ist viel zu groß und hat viel zu viele Aspekte, sodass man zwangsläufig scheitern muss, will man etwas Vernünftiges zu Wege bringen. Der wichtige Weg, sich dem Thema männlicher Sexualität zu nähern, scheint es mir zu sein, einen Aspekt männlicher Sexualität zu wählen und vielleicht dann und wann einen Blick auf das Große und Ganze zu werfen. Sich mit dem Thema sexuelle Unlust bei Männern zu befassen, war dann irgendwie zwangsläufig. Besagt das Klischee doch, wir Männer wollen immer, wir können immer und sind beim Thema Sex relativ einfach strukturiert. So ein Blödsinn. Warum in aller Welt sollten wir Männer weniger kompliziert, empfindsam und vielleicht auch manchmal bedürftig sein als Frauen? Okay, vielleicht nehmen wir das nicht immer so deutlich wahr, aber da ist es ganz sicher. Es wäre erstaunlich, wenn mir in meinem Leben das Thema mit der Fragilität der sexuellen Lust nicht begegnet wäre. Aus meiner Erfahrung würde ich behaupten, dass es eher selten ist, dass in einer Partnerschaft Lust gleichmäßig verteilt ist. Meist will einer oder eine mehr. Das führt nicht zwangsläufig zu Konflikten. Aber was ist, wenn jemand gar nicht mehr will? Was sind die Gründe und gibt es dann auch Auswege aus dem Kreislauf gegenseitiger Schuldzuweisungen? Dazu möchte ich an dieser Stelle nicht in meinem küchenpsychologischen Repertoire wühlen, sondern ich werde jemanden interviewen, der zu diesem Thema ganz bestimmt mehr zu sagen hat. Aber bevor es losgeht, würde ich hier noch gerne eine Dynamik darstellen, die mich in meiner sexualpädagogischen Arbeit mit Jungen und jungen Männern zum Thema Sexualität immer wieder beschäftigt hat und die vielleicht auch etwas mit sexueller Unlust zu tun haben könnte. Der amerikanische Sexualtherapeut Bernie Silbergard hat 1978 von den drei großen L's männlicher Sexualität gesprochen, nämlich Leistung, Leistung, Leistung. Aber wie kommt denn die Leistung in den Mann? Und bedeutet Leistung wirklich für alle Männer dasselbe? Ich arbeite seit 20 Jahren sexualpädagogisch mit Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren. Welche Vorstellung darüber, wie ein Mann im Bett agieren sollte, kommen mir da entgegen? Grundsätzlich würde ich behaupten, dass die Mehrheit der jungen Männer heute mit einem Bild aufwächst, das einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang zwischen den Geschlechtern anstrebt. Ein kleinerer Teil der jungen Männer liebäugelt aber durchaus mit eher traditionellen Männerbildern. Die Jungs gehen dann davon aus, dass Männer Frauen erobern und die Häufigkeit heterosexuellen Geschlechtsverkehrs Männlichkeit beweist. Weibliche Lust und emotionale Bindung stehen dabei oft nicht im Vordergrund. Hauptsache du machst es und wenn möglich mehrere Male hintereinander. Nicht selten werden Mädchen, die sich auf solche Jungs einlassen, nicht gerade nett behandelt. Und wenn es ganz übel läuft, macht dann auch noch das Wort Schlampe die Runde. Jungen, die einen gleichberechtigten Umgang mit Mädchen anstreben, kennen diese Vorstellung natürlich und mögen auch nicht davor gefeit sein, in für sie schwierigen emotionalen Situationen unangemessen zu reagieren. Sie stellen aber andere Fragen. Für solche Jungen ist das Thema weibliche Lust sehr wichtig. Wie mache ich es richtig? Wie schaffe ich es, dass es den Mädchen auch gefällt? Sie sind interessiert, wenn es um den Kitzler oder den G-Punkt geht. Männlichkeit beweist sich hier nicht allein durch die reine Tatsache, Sex zu haben, sondern eher in der kompetenten Erzeugung weiblicher Lust. Ich möchte hier jetzt nicht missverstanden werden. Natürlich ist es gut und wichtig, dass Jungen und Männer etwas über die Klitoris und weibliche Lust wissen. Aber hier liegt vielleicht auch ein Problem. Wenn ich als Mann glaube, dass ich beim Sex Verantwortung und Führung übernehmen muss, mag das vielleicht aus löblichen Motiven geschehen, birgt aber doch ein nicht zu leugnendes Maß an Kontrolle, Macht und Anstrengung. Vielleicht wäre es einfach mal gut, die Verantwortung für weibliche Lust den Mädchen zu überlassen und Mädchen dabei zu unterstützen, bei der Selbstbefriedigung lustvolle Erfahrungen zu sammeln, die sie an Gewinn bringend in eine partnerschaftliche Sexualität einbringen könnten. Für Jungen würde sich dann die Chance bieten, den Blick vom Mädchen weg hin zu sich selbst zu wenden. Denn hinter der Frage, was muss ich tun, damit es dem Mädchen gefällt, steht in Stein gemeißelt die unausgesprochene Annahme, dass es egal wie es läuft, mir als Mann sowieso Spaß macht. Auch wenn ich zugegebenermaßen hier gerade viel mit Klischees und Zuweisungen gearbeitet habe, die sich im Alltag dann deutlich differenzierter und vielschichtiger darstellen werden, finde ich es schon interessant zu fragen, ob es hier vielleicht um ein grundsätzliches Dilemma freundlicher Männer beim Sex geht. Viel Leistung und zu wenig Gefühl? Bin gespannt, was der Sexualtherapeut dazu sagt. Hallo und herzlich willkommen bei Was für Kerle, dem Profamia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Heute zum Thema männliche Unlust beim Sex. Dazu habe ich Detlef Vetter eingeladen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Kurze Nachfrage zu deinem beruflichen Werdegang. Wo kommst du her, wo bist du gerade tätig?
Ja, ich bin, ich habe Psychologie studiert, bin psychologischer Psychotherapeut und habe jetzt beruflich gearbeitet, viel in der Männerberatung in Bielefeld, im Institut für Paarberatung auch in Bielefeld, also sowieso alles in Bielefeld, ich lebe und arbeite in Bielefeld. Und ich bin seit 25 Jahren bei der Profamilia in Bielefeld auch angestellt. Und von meinen Therapieausbildungen habe ich mit einer klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie begonnen, aber da mir das zu viel nur Reden war, habe ich dann noch eine Gestalttherapieausbildung gemacht, wo man mehr mit Übungen und mehr auch mit körperbezogenen Übungen arbeitet und dann so ein bisschen so, um das Ganze für mich auch rund zu machen, noch eine Sexualtherapieausbildung bei der Gesellschaft für Sexualforschung in Hamburg.
Okay, das gibt mir jetzt schon das Stichwort. Unser Thema ist ja heute sexuelle Unlust bei Männern. Das entspricht ja so gar nicht dem Klischee. Das Klischee bedeutet ja eigentlich, Männer haben immer Lust. Was denkst du über solche Klischees, wenn du die zu hören kriegst?
Naja, was ich über solche Klischees denke, ist, sie sind manchmal entlastend für Männer und häufig aber auch eine Bürde. Mhm. Weil das ist natürlich etwas, was jeder Mann so seit seiner Pubertät denkt über die anderen. Und die anderen tun ja auch immer gerne etwas dazu, indem sie mit sexuellen Erfolgen prahlen. Mhm. Und man selber weiß ja aber über sich, dass es bei einem selbst dann doch auch gerne ganz anders aussieht. Von daher ist das schwierig. Und es ist aber durchaus irgendwie auch so festzustellen, dass zumindest so in den, ich würde mal so sagen, grob letzten 15, 20 Jahren auch sich viel mehr Männer erlauben zu sagen, ich habe keine Lust. Mhm.
Jetzt ist ja sexuelle Unlust nicht so ganz einfach zu fassen. Also jetzt habe ich vielleicht gerade bedingt durch Kinder oder Job öfters wenig Lust auf Sex oder in meiner langjährigen Beziehung wird das Interesse am gemeinsamen Sex immer geringer. Ab wann genau würdest du sagen, habe ich ein Problem mit der sexuellen Lust?
Naja, an der Stelle ist das ganz häufig so, dass es ein objektives Kriterium nicht gibt. Mhm. Also in meinen Fortbildungen zitiere ich dann immer gerne Luther, der gesagt hat, in der Woche Zwier schadet weder ihm noch ihr. Also zweimal die Woche wäre so ein normales Maß, aber das ist ja etwas, das hilft nicht. Und die meistens dann halt eben die Paare kommen ja erst dann, wenn das sexuelle Verlangen sehr ungleich verteilt ist. Also das ist eher etwas im Paar, weil wenn ich für mich selber beschließe, ich habe, keine Ahnung, nur dreimal im Jahr Sex und mir fehlt nichts, muss ich ja nichts verändern. Also verändern muss ich ja nur, wenn mein Partner oder meine Partnerin sagt, dreimal im Jahr ist mir zu wenig, ich hätte gerne dreimal in der Woche.
Ist die Einschätzung richtig, dass sexuelle Unlust genauso häufig Männer betrifft wie Frauen in der Beratungsarbeit?
Ja, weil ich, also ich finde tatsächlich, es ist nicht etwas, was man einer einzelnen Person zuschreiben kann. Ganz häufig jedenfalls nicht. Es betrifft immer beide, nur in unterschiedlichen Rollen. Und bisher war es tatsächlich so, dass vorwiegend die Frauen das Problem geäußert haben, indem sie halt als Symptomträgerinnen gedient haben und gesagt haben, nee, ich habe keine Lust mehr auf diesen Sex. Und wie gesagt, das ist so seit 15 Jahren, würde ich sagen, ist das auch so, dass ich mehr Paare oder auch mehr einzelne Männer sehe, die sagen, ich habe keine sexuelle Lust mehr. Oder weniger.
Also welche Motive oder Lebenssituationen stehen denn hinter sexueller Unlust?
Ja, wie so häufig ist es gerade auch bei dem, also in dem Bereich von Sexualstörungen sinnvoll, gar nicht so sehr nach irgendetwas Typischem zu suchen. Es gibt natürlich so spezielle Lebensphasen, da sage ich gleich noch was zu, sondern das Wesentliche ist ja tatsächlich gut und genau hinzuschauen, welche unterschiedlichen Faktoren spielen für den oder die Einzelne da rein oder auch für dieses Paar mit da rein. Und ich sage jetzt mal nicht einfach mit so einem sexuelle Unlust ist immer genau das und das. Dazu sind wir Menschen ja Gott sei Dank hinreichend verschieden und komplex. Von daher ist da mein Plädoyer nicht nach irgendwas Typischem zu suchen, sondern nach dem jeweils Besonderen und Individuellen. Auch wenn man dann, ne, weil du ja danach gefragt hast, was sind da für spezielle Phasen? Also eine Phase kann man tatsächlich sagen, sobald die Verliebtheitsphase nachlässt, geht die Frequenz des Geschlechtsverkehrs, wenn man das als sexuelle Unlust definieren will, erstmal, die geht meistens runter. So, es hat schlichtweg etwas damit zu tun, dass die unterschiedlichen Hormone wieder anders einpegeln, und es hat auch etwas damit zu tun, dass der Sex, der zwischen zwei Fremden ganz viel Verbindung schafft, nicht mehr so benötigt wird, weil die Verbindung damit ja geschaffen ist. Erschweren kommt bei manchen dann halt eben hinzu, dass Unlust dann auftritt, wenn die zum Beispiel zusammenziehen, weil das Zusammenziehen wieder ein ganz anderes Management zwischen Nähe und Distanz, zwischen Autonomie und Verbindung erfordert. Und sich das dann manchmal auf das gegenseitige sexuelle Verlangen auswirkt. Dann wäre ein zweiter Bereich, wo man zumindest bei Männern auch mit sexueller Unlust rechnen muss, um es mal so zu formulieren, ist durchaus bei Kinderwunschberatung. Oder nicht bei Kinderwunschberatung, sondern in Phasen von assistiertem Kinderwunsch, wo es dann halt eben tatsächlich darum geht, zu bestimmten Zeitpunkten Geschlechtsverkehr miteinander haben zu müssen. Und wenn ich das so sage, dann ist ja klar, das Verlangen ja etwas mit Freiheit und mit einem gewissen spielerischen Ansatz auch zu tun hat. Und alles, was muss ist, schlägt sich natürlich aufs Verlangen.
Klar. In der Paardynamik, das, was ich, ist ein entscheidender Faktor, immer wieder diese Geschichten, dass sich das wie eine Spirale hochdreht. Der eine möchte, der andere sagt, ach Mensch, bedräng mich doch nicht so, woraufhin der Erste immer vorsichtiger und unzufriedener wird und so weiter und so weiter. Also es ist ja so eine Paardynamik, die sich aufbauen kann bei dem Thema sexuelle Unlust, aus der es dann immer schwieriger wird, die auch immer wieder ganz viel Anlass für Streit bietet. Wie steigt man aus dieser Streitdynamik aus bei dem Thema?
Naja, wenn es eine Streitdynamik gibt, dann würde ich ja sagen, ist das bei dem Thema von sexueller Lustlosigkeit schon eher ein prognostisch guter Punkt. Also viel schlimmer, jetzt in Anführungsstrichen, ist es, wenn Paare kommen, wir verstehen uns ganz hervorragend, nur wir haben nur keinen Sex. So. Weil dann liegt es auf der Hand, finde ich, dann tatsächlich mit denen mal so zu gucken, was macht so viel Angst, dass es halt eben keinen Streit geben darf und dass so viel Harmonie sein muss. Mhm. Und es gibt einen ganz grundlegenden Blick auf das Thema Sexualität, nämlich dass Begehren immer auch die Fremdheit und die Differenz des anderen braucht. Also je vertrauter sich Paare partnerschaftlich werden, desto schlechter ist das für Sexualität, weil Sexualität immer das Fremde und das Nichtbekannte auch braucht. Mhm. So. Und von daher ist das bei diesen Harmoniepaaren, da geht es dann tatsächlich erstmal neben vielen anderen Themen auch darum, tatsächlich so zu schauen, was haben die jeweils unterschiedlich für Erfahrungen und Bewertungen mit dem Thema Aggression. Und bei den Paaren, die sich erstmal so darstellen, meistens ja geschlechtsrollentypisch, er will mehr Sex und sie will weniger Sex, da ist ganz häufig die Beobachtung, wenn sich das im Laufe der Therapie, der Beratung verändert, so, dass sie auch wieder mehr Lust am Sex hat, dann reagiert er mit sexuellem Rückzug oder mit Erektionsstörung. Also von daher ist das auch nochmal wirklich immer ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass es bei der sexuellen Unlust deutlich mehr sich um ein paardynamisches Geschehen handelt, als dass es dem jeweils einzelnen Partner, der jeweils einzelnen Partnerin zuzuschreiben ist.
Trotzdem würde ich gerne noch mal auf die Männer gucken. Das ist ja für mich ein Männer-Podcast, weil mir schon auch mal auffällt oder auch in meiner Arbeit mit jungen Männern immer wieder auffällt, dass Männer sich sehr, sehr verantwortlich für das Geschehen im Bett fühlen und sehr stark immer mit ihrem Fokus bei der Lust der Frau sind.
Ich würde da gerade mal so ein bisschen dazwischen grätschen. Das sind nicht nur die freundlichen Männer, sondern das sind auch die Männer, die ihren Selbstwert daran festmachen, ich habe die Frau zum Orgasmus gebracht. Okay. Also das ist ja nicht nur freundlich, das ist durchaus auch egoistisch.
Ja, okay.
Da bettet sich dann, finde ich, die Paardynamik dann tatsächlich auch in eine etwas größere gesellschaftliche Dynamik ein, weil das ist dann ja tatsächlich etwas, was nicht nur in einem jeweiligen Paar so ist, sondern Männer, die sagen, ich bin sexuell unlustig, das sind tatsächlich ganz häufig Männer, die auch beruflich unter einem hohen Leistungsdruck stehen. Und die dann, wenn sich für sie ihr Erleben, der Leistungsdruck besteht auch im Bett fort, dann halt anfangen, sich aus der gemeinsamen Sexualität zurückzuziehen. Mhm. So. Aber ich finde, das ist tatsächlich auch etwas, was wir auch gerade bei sexuellen Störungen, aber auch generell bei psychischen Störungen immer auch im Blick behalten müssen, nämlich wie ist der gesellschaftliche Rahmen. Mhm. Ne? Es ist nicht nur immer das jeweilige Individuum, es ist auch nicht nur das Paar, sondern das Paar ist ja auch immer eingebettet in Gesellschaft und was da für Themen drinne stecken. Mhm. Und wenn dann gesellschaftlich so etwas diskutiert wird, wie das sogenannte erschöpfte Selbst, also immer mit Optimierung und mit Leistung beschäftigt, dann ist es halt eben auch so, dass uns unsere Partnerschaften jetzt auch nicht mehr den Raum zur Verfügung stellen, wo wir uns einfach nur rekreieren können, sondern wo natürlich auch diese Themen sich dann widerspiegeln. Also wer macht was, wo müssen wir Dinge optimieren, wir für uns oder wir als Paar, was muss alles noch schöner, heller und sonst was werden. Wo muss der Sex besser werden, weil welches Paar hält es aus, dreimal hintereinander schlechten Sex zu haben?
Und meine Frage ist auch, in welchen langfristigen Beziehungen haben die Leute wirklich zweimal in der Woche Sex?
Naja, das wäre die eine Frage. Die spannende Frage wäre ja, aus welchen Gründen haben sie zweimal die Woche Sex? Naja, also es ist ja tatsächlich so, dass Sexualität aus sexuellen und nicht sexuellen Motiven gespeist wird. Und deswegen ist es halt eben wirklich auch immer wieder wichtig, sich genau anzugucken, also welche Motive stecken für jede Einzelne tatsächlich alles auch in der Sexualität, weil darüber bekommt man dann natürlich im therapeutischen Prozess auch Ansatzpunkte zur Veränderung. Mhm.
wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sind bei vielen sexuellen Problemen eigentlich die Ansatzpunkte nicht im Sexuellen zu suchen, sondern eigentlich auf ganz anderen Ebenen.
Ne, gerade im Bereich von sexueller Unlust zitiere ich immer gerne eine von diesen Karten, die man in Kneipen so kostenlos aus dem Ständer nehmen kann. Eine Karte finde ich da immer sehr wichtig für diesen Bereich. Da steht nämlich drauf, wer ficken will, muss freundlich sein. Also das bedeutet, ein ganz wesentlicher Punkt ist ja tatsächlich dieses, wie liebevoll bezogen und wie respektvoll gehen Paare im Alltag um, damit ich Lust habe, mich auf ein kleines sexuelles Abenteuer mit dir einzulassen. Mhm. Wenn ich da immer nur Abwertungen bekomme, dann fange ich an, mich zurückzuziehen und dann fange ich natürlich in Anführungsstrichen, auch an, mich auf dem sexuellen Gebiet von dir zurückzuziehen. Mhm. Meistens jedenfalls. Mhm. Es gibt auch Leute, die ziehen daraus dann die Energie, mehr Sex miteinander zu haben. Mhm. Gibt's auch.
Okay.
Und ganz häufig wird ja in der sexuellen Unlust dann ja halt eben nicht gesagt, ich habe keinen Bock auf die Art des Sexes, die du mir anbietest, sondern es wird gesagt, leider kann ich nicht. Mhm. So. Und ein wesentlicher Punkt in der Bearbeitung besteht dann ja tatsächlich auch so darin, so mit dem Paar zu gucken. Also hält das Paar es aus, sich anzugucken, ich will diesen Sex nicht. Mhm. Oder müssen beide so tun, ich würde ja gerne wollen, aber ich kann leider nicht können.
Mhm. Okay, was für mich immer deutlicher wird, ist, wie stark auf der Paarebene dieses Thema dann verwoben ist und dann auch wie unterschiedlich damit natürlich auch die ganzen Motive und Ursachen für so eine sexuelle Unlust sind.
Ja, und um es jetzt auch mal wieder so ein bisschen zu kategorisieren, deswegen ist es für viele Paare zum Beispiel leichter, wenn die Frau quasi sagt, es gibt hier weniger Sex, weil ich bin unlustig, so, weil das durchaus in die gängigen Geschlechtsrollen passt und ich sage jetzt mal, das zwar unangenehm ist, aber das Paar irgendwie einigermaßen das balancieren kann, weil er kann dann immer noch in der Rolle bleiben, ich würde ja viel mehr wollen, so, und die Frau bleibt in der Rolle, dass sie grundsätzlich die ist, die begehrt wird, so. Und das macht es für Paare häufig prekärer, wenn der Mann die Unlust äußert, weil das dann nämlich auch nochmal sehr bedeutet, dass für die Frau dieses Erleben, ich werde nicht begehrt, für ihre Identität und für ihren Selbstwert wirklich nochmal viel bedrohlicher ist. Mhm. Und für den Mann natürlich auch, sich an der Stelle als nicht potent zu erleben. Wo wir gerade bei dem Thema sind, Paare mit älteren Männern kann zum Beispiel diese Unlust auch eine Erektionsstörung verdecken. Mhm. So, dass halt eben Männer, wenn sie dann mehrmals erlebt haben, meine Erektion ist nicht mehr so fest oder bleibt nicht mehr über die Zeit so stabil, dass die dann anfangen, sich den gemeinsamen Sex rauszuziehen und das Ganze dann eher als Unlust etikettiert wird, als dass es halt eben darum geht, okay, wie gehen wir halt eben mit schwankender oder nicht mehr vollständiger Erektion als Mann oder auch als Paar um.
Ich finde es schon interessant, so dieser Aspekt, dieses Kränkende natürlich, also bei sexueller Unlust, dass das natürlich mich kränkt, sowohl als Frau wie auch als Mann, wenn mein Partner, meine Partnerin jetzt wenig sexuelles Interesse an mir hat.
Ich glaube auch, dass wir alle lieber begehrt werden wollen, als dass wir nicht begehrt werden. Aber dass wir natürlich auch unterschiedliche Kompensationsstrategien haben. Und dass Männer im Zweifelsfall für sich nochmal ein paar andere Kompensationsstrategien haben, wenn sie sich von ihrer Frau nicht begehrt fühlen.
Okay, das in dem Sinne von, so sind Frauen halt, Frauen sind im Bett kompliziert, Sexualität von Frauen ist kompliziert, die haben weniger Lust.
Eine der guten Fragen, finde ich, in dem Bereich ist immer, okay, sie berichten mir von sexueller Unlust, so, wo erleben sie sich denn in ihrem ansonstigen Leben als lustvoll. Mhm. Und zwar jetzt nicht sexuell lustvoll, sondern was macht Ihnen in Ihrem Leben Lust? So, weil so diese Idee, das ganze Leben ist eine Bürde und eine Qual, aber zu Hause in meinen vier Wänden und dann nochmal im Schlafzimmer, da geht das Lustfeuerwerk ab, ist ja auch etwas, was dann halt eben erlebt wird, was halt eben so nicht funktionieren kann. Und wo zum Beispiel dann auch mit leistungsbezogenen Männern tatsächlich auch nochmal gut geguckt werden kann, wo sind sie denn genussfähig und wo und wie können sie diesen Bereich von ich genieße etwas ausbauen. Oder andere Fragen, die damit reinspielen, ist tatsächlich auch nochmal die Männer auch nochmal so anzuregen, sich damit auseinanderzusetzen, was genau finde ich denn an mir attraktiv, zum einen, so, und damit sich auch nochmal auseinanderzusetzen, was sind denn meine Möglichkeiten, jemanden zu verführen, wie kommt eigentlich Sexualität zustande, auch das ist bei lustlosen Paaren ganz häufig nochmal ganz spannend, also wie schaffen wir es, in eine erotische Situation zu kommen, dann ist die Frage, wie aggressiv darf ich als Mann eigentlich sein, also darf ich mich als aggressiv erleben oder habe ich zum Beispiel einen aggressiven, jähzornigen Vater gehabt und ich habe mir sehr vorgenommen, so will ich nicht sein und so will ich auch nicht mit Frauen umgehen, aber an der Stelle blockiert es mich auch ein Stück. So.
Also aggressiv in dem Sinne von zugehend, von fordernd, von...
Ja, von zugehend, fordernd und wie das beim Geschlechtsverkehr ist, ja auch durchaus eindringend. Also darf ich das? Gibt es da für mich eine innere Erlaubnis oder sogar eine Lust daran? Oder darf ich das nicht? Das, was ich da schon nochmal dran wichtig finde, ist zumindest in der Therapie auch so zu schauen, gibt es sexuelle Vorlieben, die nicht in die gemeinschaftliche Sexualität eingebaut werden können. Weil es kann auch gut sein, dass Männer in der Verliebtheitsphase es tatsächlich schaffen können, sich auf gemeinschaftliche Sexualität mehr einzulassen, dass also ihr begehrtestes Sexualobjekt zum Beispiel nicht vorkommen muss. Also nehmen wir einfach mal an, der Mann steht auf Seidenstrümpfe, dann muss das, sage ich jetzt mal, das erste Jahr, anderthalb Jahre nicht unbedingt vorkommen. Aber wenn es dann halt eben tatsächlich so ist, dass es eine nähere Beziehung gibt, dann wird auch dieses sexuelle Verlangen nach diesem begehrten Sexualobjekt mehr in den Vordergrund kommen. Und dann ist es deswegen tatsächlich auch immer gut, nochmal mit den Männern dann in einem Einzelgespräch nochmal genau zu schauen, was sind eigentlich so ihre sexuellen Fantasien, die sie auch bei der Selbstbefriedigung nutzen. Weil dann kommt man halt eben darauf, okay, da steht vielleicht jemand dann auf Leder und das geht aber nicht in der gemeinsamen Sexualität oder andere sexuelle Vorlieben sind halt eben noch viel schwerer einzubauen. Und auch das kann damit zu tun haben, dass der Mann dann in der gemeinschaftlichen Sexualität sexuell unlustig ist. Dann gibt es, wie so häufig in der Sexualität, natürlich auch immer die Frage nach irgendwelchen Traumata. Und das, was auf jeden Fall abgeprüft werden muss, ist auch, wenn der Mann wegen einer sexuellen Störung in Behandlung ist, also und zwar ganz besonders dann halt eben wegen Depressionen oder für Leistungsmänner Burnout, dann tatsächlich auch nochmal zu schauen, ob der Antidepressiva nimmt, weil das ist zum Beispiel auch bekannt, dass bestimmte Antidepressiva sich wirklich auf die Libido auswirken oder zum Beispiel auch bestimmte Medikamente, die Blutdruck senken. Und da kann man lange nach der Paardynamik gucken. Wenn es das Antidepressivum ist, dann guckt man an der verkehrten Stelle.
Ja. Ein Aspekt, den ich noch vielleicht nochmal nachfragen wollte, ist, ich arbeite ja mit sehr jungen Jungs und ich erlebe schon dieses Thema der eigenen Attraktivität als ein für Jungs sehr schwieriges und sehr verletzendes Thema. So. Ich glaube, dass viele Jungs in ihrer Jugend sehr oft erleben, dass sie eben nicht zu den drei Jungs gehören, die für die Mädchen interessant sind. Ist das eine sehr verletzliche Baustelle, auch bei erwachsenen Männern?
Ob es immer gleich verletzlich ist, das weiß ich nicht, aber es ist häufig ungeübt. So. Also es gibt tatsächlich so Therapiesitzungen, da lasse ich, also wenn ich einzeln mit Männern arbeite, dann die Männer einmal so drei Sätze vervollständigen, die anfangen mit ich als attraktiver Mann. So. Und das ist dann schon ganz spannend, so zu sehen, was dann so kommt und woran sie so ihre eigene Attraktivität auch festmachen. Mhm. Und auch an der Stelle kann man dann ja mit Männern dran arbeiten. Also hat die Attraktivität etwas mit meinem Charakter zu tun? Hat die Attraktivität etwas mit meinem Körper zu tun? Das sind schon spannende Bereiche. Genauso das Gleiche gilt für Paare, die nach 15 Jahren gemeinsamer Beziehung dann in die Paartherapie kommen und dann sich einmal voneinander hinstellen und der Mann dann anfängt mit ich als attraktiver Mann und beendet einen Satz und die Frau dann sagt ich als attraktive Frau. Also was es wirklich so verändert, sich wirklich auch einmal wieder so erstmal selber zu beschreiben und sich so in den Blick zu kriegen und das natürlich dann auch nochmal bei dem jeweils anderen dann zu erleben. Also von daher, das finde ich, ist eine ganz, ganz wesentliche Geschichte, weil gut, die meisten Paare benennen sich heutzutage nicht mehr so wie in unserer Elterngeneration, dass der Mann dann zur Mutter Mutti sagt und die Frau zum Mann Vati so und damit natürlich so völlig in die Entsexualisierung geht. Aber tatsächlich immer wieder so dieses Bewusstsein zu erhalten, also für mich selber, wie attraktiv fühle ich mich jetzt gerade und gehe ich als attraktiver Mann mit dieser Frau, die da bei mir zu Hause wohnt, in Kontakt und andersrum. Also das sind schon spannende Bereiche, klar. Und es will geübt werden. Und das ist zum Beispiel auch, da sind wir wieder bei dem Gesellschaftlichen. Volkmar Sigusch, einer der führenden Sexualwissenschaftler in Deutschland, hat zu Recht mal gesagt, es gibt in Deutschland keine Ars Erotica, also es gibt keine Kunst der Erotik. So, das ist für uns gesellschaftlich nicht verankert. Wir sind Pietisten. Es geht um Leistung und um ein Leben, um nachher gottgefällig in den Himmel zu kommen. Aber wirklich jetzt eine ausgefeilte Erotik, wo taucht sie auf?
In Italien.
Genau, sobald wir über den Brenner sind.
An der Riviera.
Genau. Was sich so schon lohnt, ist, sich im Paar auch nochmal anzugucken, wer bestimmt die Art und Weise, wie Sexualität gelebt wird. Mhm. Weil Paare machen ja meistens so einen, ich sage es mal, so einen inneren Machtausgleich und dann bedeutet das, einer bestimmt, welche Art von Sexualität stattfindet, dafür bestimmt der andere, wie häufig das stattfindet. Mhm. Also auch das lohnt nochmal, sich anzugucken, weil sexuelle Unlust kann ja auch halt bedeuten, ich habe keine Lust auf die Art und Weise, wie du mir den Sex anbietest oder welche Art von Sex wir haben. Also meine sexuellen Wünsche kommen zu wenig drinne vor. Mhm. Ein weiterer Punkt, da haben wir so ein bisschen eben im Vorgespräch schon so drüber gesprochen, ist ja Sexualität bzw. Geschlechtsverkehr kann man sich ja normal verteilt vorstellen. Und das bedeutet, dass wir damit rechnen müssen, dass von 10 Geschlechtsverkehren 2 gut sind, 2 schlecht sind und 6 zwischen mittelmäßig gut bis mittelmäßig schlecht. Und auch das ist manchmal für Paare ganz erleichternd, wenn sie das wirklich so verinnerlicht haben, dann tatsächlich zu sagen, okay, komm Schatz, jetzt lass uns einfach mal schon die 2 schlechten Sex abarbeiten. Dann sind wir schon mal ein Stückchen weiter. Mhm. So, Ulrich Clement hat ja auch gesagt, also auch ein Sexualtherapeut in Deutschland, hat mal gesagt, naja, wenn man immer nur im Sex ein Festmahl haben will, also ein 5-Gänge-Menü, dann ist das so ein bisschen wie im richtigen Leben auch. Also ein 5-Gänge-Menü haben wir 4-mal im Jahr. Also von daher ist ja dann tatsächlich auch die Frage, also gibt es so etwas wie die Erbsensuppe im Sex? Mhm. Und wenn ja, wie sieht die vielleicht für uns aus?
Okay, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, die Erbsensuppe des Sexes. Vielen Dank, Detlef, für das sehr interessante Interview.
Ja, gerne.
Das war Was für Kerle, der Pro Familia Podcast fürs bewegte Männerleben. Abonnier den Kanal oder schreib uns eine Nachricht. Wir würden uns riesig freuen. Wir hören uns. Bis bald.